Das ist im Schnitt pro Person, also nicht jetzt irgendwie Gesamtaufwand, sondern pro Person 3 bis 5 Stunden, wo man entsprechend in Telefonleitungen hängt, auf Rückmeldungen wartet und entsprechend seinen Arbeitsalltag unterbrechen muss, genau dafür. Und da setzen wir natürlich an.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Der medizinische Alltag ist hektisch. Der Informationsfluss oft kryptisch und auch sehr ineffizient. Das hat vielleicht jeder von uns auch schon mal als Patient erlebt. Das führt zu unnötigen Verzögerungen und kann im schlimmsten Fall sogar lebensbedrohlich werden. Hier setzt Dr. Lipp Silo an. Silo ist ein Messenger-Dienst, der seit 2016 medizinische Fachkräfte europaweit vernetzt. Was als sichere Chatlösung für Ärztinnen begann, hat sich inzwischen zu einer umfassenden Kollaborationsplattform entwickelt. Das Ziel: eine reibungslose und effektive Zusammenarbeit über alle Sektoren und Organisationen möglich zu machen. Mein heutiger Gast ist Ricardo Colon, seit 9 Monaten Head of Silo Germany bei Dr. Lipp. Mit ihm spreche ich darüber, wie sich Silo vom WhatsApp-Ersatz zur New Work-Plattform für Ärztinnen entwickelt hat, welche Herausforderungen und Chancen die digitale Vernetzung in Gesundheitseinrichtungen bietet und welche strategischen Ziele Dr. Lipp für die Zukunft hat. Darauf sind wir gespannt. Ricardo, neuerdings starte ich mal zum Auflockern meines Podcasts mit einem kleinen Quiz. Meist geht es um Fakt oder Fantasie. Für dich habe ich jetzt eine zum Thema passende kleine Wissensfrage mitgebracht. Und zwar: Was bedeutet es, wenn man auf einer WhatsApp oder einer Message die 911 eingibt? Und ich kann gleich sagen, es hat nichts mit Notruf zu tun.
Also ich habe mich ja jetzt dann auch die letzten Wochen so ein bisschen auch mit dem, noch mal ein bisschen mehr mit dem Thema WhatsApp auseinandergesetzt. Und ich glaube, das ist, glaube ich, Jugendslang für aufpassen, meine Eltern haben schon drauf oder sowas.
Wow. Ich frage jetzt aus Höflichkeit nicht, wie alt du selber bist, weil das ist schon echt richtig advanced. Und ja, also andere schauen zu, soll das wohl anscheinend auch heißen. Okay. Also man könnte es auch im ehelichen Kontext vielleicht verwenden, so kleiner Tipp.
Okay.
Obwohl ich glaube, da geht der Trend zum Zweithandy, habe ich jetzt in meinem letzten Krimi gelernt.
Oh, okay. Das ist dann komplett an mir vorbeigegangen.
Haben wir nicht nötig. Sprechen wir mal über Silo. Ich habe ja schon ein bisschen in der Anmoderation erzählt, ihr gehört ja jetzt zu Dr. Lipp und ich möchte aber gerne erstmal auch noch auf deine Rolle zurückkommen. Du bist ja jetzt auch Teil von Dr. Lipp, aber du bist ja auch ein richtiger Start-up-Treiber. Also ich habe mir mal deinen Lebenslauf bei LinkedIn angeguckt. Das ist jetzt ja dein erster Besuch in der Gesundheitsbranche. Was fasziniert dich daran?
Vielleicht müsste ich da ein bisschen weiter ausholen. Also der erste Auftritt in der Gesundheitsbranche ist es nicht, der erste dedizierte Auftritt in der Gesundheitsbranche. Ich hatte ja jetzt während meiner knapp jetzt 10 Jahre in Berlin auch ein paar Jahre Beratung auf dem Buckel und da gab es schon einige Projekte im Bereich im Gesundheitswesen. Jetzt aber nicht dediziert, jetzt so fokussiert, wie es natürlich jetzt bei Dr. Lipp Silo der Fall ist. Vielleicht, um das nochmal genau zu beantworten: Ich habe relativ viel in den letzten 10 Jahren in den Bereichen Mobility gemacht oder Logistik und eben auch ein wenig im Bereich Gesundheitswesen und sehe jetzt, dass es natürlich nicht nur die Technologie auf einem Stand ist, sondern eben auch so langsam auch der Markt sich dahin entwickelt, dass man Lösungen auf den Weg bringen kann, die natürlich dann auch in der Breite auch einen großen Impact haben können. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Zeit ist auch für mich gewesen, mich dann neu umzuorientieren, weg von dem Thema Mobility und hingehend jetzt zum Bereich Healthcare, weil wir sehen, dass wirklich der Markt auch bereit ist. Und das sehen wir jetzt gerade bei Silo genau. Ich meine, wir sind seit 2016 am Markt und sehen jetzt, dass wir wirklich auch vor allem in Deutschland rasant Fahrt aufnehmen und eigentlich alles zusammenkommt.
Ja, wunderbar. Also 2016, da seid ihr ja ein Dinosaurier in der E-Health-Branche, würde ich jetzt mal schon fast sagen. Habt viel Markterfahrung ja auch aus den Niederlanden mitgebracht. Und was du gerade gesagt hast, kann ich nur bestätigen. Das war ja auch meine Motivation, in diesen E-Health-Bereich jetzt nochmal richtig tief reinzugucken als Kommunikationsberaterin, weil endlich diese Technologien, die wir ja kannten, ne, aus dem Gaming, aus dem Mobility-Bereich, aus der Logistik und natürlich auch KI, jetzt da wirklich auch mal so einen richtigen Anstoß gegeben haben. Es ist schon fast ein Paradigmenwechsel, ja, dass man einfach auch mit Daten arbeitet, viel präventiver arbeitet und dass man die Leistungserbringer auch plötzlich in eine ganz andere Rolle bringt gegenüber den Patienten und Patientinnen. Deswegen meine Frage an dich: Wird das Smartphone bald wichtiger als das Stethoskop? Also wird es auch mehr im übertragenen Sinne nicht analoge Behandlung geben?
Ja, ich würde sagen, dass es definitiv immer wichtiger wird. Ob es das Stethoskop ersetzt, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Aber wir sehen natürlich, dass sich natürlich der Mangel an Gesundheitsfachkräften dann auch dahingehend bewegt, dass wir sagen, wir brauchen digitale Lösungen, um genau eben Gesundheitsfachkräfte und Leistungserbringer zu entlasten. Und dass natürlich digitale oder auch mobile Technologien da auch ein wesentliches Hilfsmittel sein werden. Wir nutzen es im Privaten, wir nutzen es beides gehen dann auch im beruflichen Kontext und genau natürlich im Gesundheitswesen, wo viel ad hoc passiert, wo man auch responsiv sein muss, wo es nicht unbedingt immer sein muss, dass man sich jetzt gerade an den Desktop setzt, muss es direkte Kommunikationsmöglichkeiten geben, die schnell, direkt und einfach sind.
Ja, ist man ja auch gewohnt. Das sagt man ja auch in vielen Bereichen, dass man natürlich aus der Online-Welt, in der man sich zu Hause fühlt, dann rausgerissen wird plötzlich. Ne? In der Bürokratie, in der Medizin war das lange auch so und dann natürlich irgendwie auch sich so ein bisschen hilflos fühlt. Wie war das dann mit den Messenger-Diensten in der Medizin? Wie hat sich das entwickelt? War das eher so eine Grassroot-Entwicklung? Also, dass die Ärzte und Ärztinnen vielleicht gesagt haben, Mensch, im Privaten kann ich so schnell mich austauschen. Warum gibt es so ein Tool eigentlich nicht im medizinischen Bereich? Und dann schwuppdiwupp haben sie erstmal WhatsApp benutzt.
Genau, und das sehen wir eigentlich jeden Tag, dass das Silo oder auch Messenger generell schon sehr stark aus dem Antrag oder auch der Nachfrage aus der Belegschaft selbst kommt, aus der Ärzteschaft.
Und auch aus den pflegenden Berufen, kann ich mir vorstellen, ne? Weil da gibt es ja auch sehr viel Übergabesituationen.
Absolut. Natürlich greift man da von Haus aus eher zu Lösungen, die man schon kennt, gerade wenn es auch einen Mangel hat. Und das war natürlich einer der wesentlichen Gründe, warum wir 2016 gegründet wurden und auch warum wir auch so eine starke Durchdringung haben. Also nicht nur rein in Krankenhäusern oder in Praxen, sondern eben auch in Pflegeeinrichtungen, weil eben Kommunikation niederschwellig sein muss, schnell und direkt. Da ist natürlich so Lösungen beispielsweise wie WhatsApp oder Signal natürlich jetzt in erster Linie die niederschwelligsten Lösungen, weil die schon eben auch im anderen Kontext genutzt werden, aber natürlich den Anforderungen im Gesundheitswesen nicht nachkommen können.
Die Anforderung, Stichwort, merken wir uns gleich mal. Das kannst du gleich nochmal zusammenfassen. Kleines Beispiel aus der Praxis. Ich habe tatsächlich auch einen Arzt mal gefragt, welche Art von Messenger-Dienst er nutzt, weil ne, Silo kennt man natürlich. Und er meinte dann, ja, nee, WhatsApp ist ja verboten. Wir nutzen Signal, hatte er damals gesagt. Das ist schon Jahre her. Und ich kannte Signal damals gar nicht. Und er meinte, das wäre sicher. Und jetzt kommst du.
Ja, also man muss immer ein bisschen abschichten, wenn es gerade um das Thema Sicherheit geht.
Naja, die hundertprozentige Sicherheit gibt's ja, glaube ich, nirgends.
No? Die gibt's nie, das ist das Erste. Aber wir reden natürlich dann immer von unterschiedlichen Ebenen der Sicherheit. Also die erste wäre natürlich die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, dass Inhalte innerhalb eines Chats wirklich auch unkenntlich gemacht werden für Drittanbieter oder eben für Drittparteien. Das ist das eine. Da kommen schon relativ viele Messenger-Dienste dem nach. Allerdings, wo die meisten natürlich relativ schwammig unterwegs sind, ist natürlich der Bezug von Metadaten. Also was passiert denn mit meinen Informationen? Wie werden diese verarbeitet? Da normalerweise ist man dann relativ intransparent, weil Lösungen, die natürlich eher aus dem, sage ich jetzt mal, nicht europäischen Raum kommen, ist es schon sehr, sehr sicher, dass es da auch einen Datenaustausch gibt über die Landesgrenzen hinweg. Und da sind wir natürlich sehr, sehr, nehmen das schon sehr, sehr genau dahingehend, dass wir unsere Server in Deutschland haben, in der EU, dass es keine Weiterverarbeitung der Daten gibt, dass wir natürlich viele Zusatzfunktionen eingebaut haben, die natürlich sensitive Daten nach einer gewissen Tagesanzahl entsprechend auch löschen. Also wir nehmen das schon sehr, sehr ernst und natürlich nehmen gerade dieses Thema Datensicherheit, Datenschutz eigentlich als zentralen Kern.
Der dann auch für Silo spricht. Übrigens hier ein kleiner Hinweis. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ricardo, kannst du mich sonst korrigieren? Ich selber habe ja auch Silo auf meinem Handy und benutze das auch für interne Kommunikation. Kann das nach wie vor jeder nutzen, der einen sicheren Chat haben möchte? Also auch tatsächlich, wenn das jetzt eine Pflegekraft oder ein Bediensteter in einem anderen medizinischen Bereich hört und denkt, Mensch, bevor hier die da oben sich dafür entscheiden, ich nutze das jetzt einfach mal in meiner kleinen Gruppe.
Genau, also das ist ohne Probleme möglich. Jeder kann sich die Silo-App herunterladen. Also man kann sich auf zwei unterschiedlichen Arten und Weisen verifizieren. Also einmal natürlich über sozusagen den eigenen Personalausweis, die eigene Identität. Und eben auch über die medizinische Verifikation.
So wie beim Fachpresseportalen ja auch teilweise, ne? Dass man sich erstmal als Arzt oder Ärztin ausweisen muss, um gewisse Publikationen lesen zu dürfen.
Richtig, genau. Nach dem gleichen Prinzip. Wenn man eben sich nicht über den Personalausweis verifizieren möchte oder eben auch gar keine Verifikation durchführen möchte, kann man Siegel zwar auch nutzen, aber sehr eingeschränkt, weil wir natürlich sicherstellen wollen, dass wir mit realen Personen handeln, die natürlich dann auch im Rahmen des medizinischen Austauschs miteinander in Verbindung treten. Das heißt, ähnlich wie man es von WhatsApp eben auch kennt, würden dann entsprechend die Kontakte dann mit Zustimmung der anderen Person entsprechend auch synchronisiert werden und man kann sich mit Personen aus dem eigenen Telefonbuch in Kontakt setzen. Das ist die einzige sozusagen Limitierung, die man hat.
Macht ja erstmal auch Sinn, um das Produkt kennenzulernen. Ist ja sehr niederschwellig. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach dann auch tatsächlich so eine Bewegung von unten werden kann, dass ne, einzelne Gruppen oder Teams so gute Erfahrungen machen, dass sie jetzt auch weiterempfehlen in ihrer Einrichtung. Also soweit ich das richtig verstanden habe, gibt es ja auch eine extra Architektur des Produkts. Also um zum Beispiel Cases zu debattieren, auch im Fachärztekreis. Kannst du vielleicht mal versuchen, unseren Zuhörern, weil die sehen das ja nicht und haben vielleicht auch die App noch nicht auf ihrem Smartphone, kannst du mal möglichst plastisch erklären, wie an einem Beispiel vielleicht, wie so eine Konversation auch auf Siegel aussehen könnte?
Sehr gerne. Also Kern von Siegel steht eigentlich die intersektorale Kommunikation. Das heißt nicht nur die klassischen reine Mitarbeiter-Apps beispielsweise für die interne Kommunikation, sondern im Endeffekt wollen wir es ermöglichen, niederschwellig, dass sich eben alle Gesundheitsfachkräfte und Leistungserbringer patientenbezogen austauschen können. Du hattest schon gerade einige Funktionalitäten angesprochen, da ist der Patientenfall eine wesentliche Funktionalität. Man kann sich jetzt vorstellen wie eine Art Gruppenchat, wo eben mehrere Leistungserbringer einer Diskussion beitreten können.
Wie man das ja im Fachärztekreis auch gerne macht, ne? Dass man einen Fall debattiert, wo man sich nicht ganz sicher ist oder noch eine Zweitmeinung hören möchte.
Genau, absolut. Wir digitalisieren schon Bestehendes. Das heißt, wir kreieren jetzt keine neuen Formen der Kommunikation, sondern im Endeffekt das, was schon tagtäglich passiert. Und natürlich können diese Anwendungsfälle unterschiedliche Ausprägungen annehmen. Also natürlich zwischen Leistungserbringern im niedergelassenen Bereich oder Fachärzten beispielsweise, ob das jetzt der HNO-Arzt und der Allgemeinmediziner ist, wie beispielsweise eine Ohrspülung durchgeführt werden kann. Aber es kann natürlich auch komplexere Fälle beinhalten.
Also man kann auch richtig Dokumente hochladen. Also ich könnte jetzt auch sagen, hier, ich habe hier ein Thoraxbild, wo man irgendwie auch so eine Herzbeutelvergrößerung oder irgendwas sieht und das dann mit den Fachkollegen debattieren und sich auch anschauen. Richtig?
Genau, richtig. Wir haben einen Fall beispielsweise jetzt an einem Universitätsklinikum in Bayern, wo eben genau, sag ich mal, Gruppen erstellt wurden mit der Kardiologie und 50 niedergelassenen Praxen, wo genau solche Fälle tagtäglich besprochen werden. Ja, also genau, muss ich den Patienten überweisen? Welche Behandlungsmöglichkeiten würden Sie vorschlagen?
Ja, also da kann ich ein sehr gutes Anwendungsbeispiel nennen, wo ich hoffe, dass es zukünftig Siegel zum Einsatz kommt. Ich war nämlich präoperativ bei meinem Hausarzt und der hat ein EKG geschrieben und das war irgendwie nicht so ganz 100% perfekt. Und das war aber 2 Tage, bevor ich dann auch die Narkose kriegen sollte. Und dann hat er mich wirklich irgendwie mit einem roten Einweisungsschein ins Krankenhaus geschickt. Und dann habe ich da wirklich original den ganzen Tag verbracht, damit das nochmal reproduziert wird. Und dann irgendwie klar war, dass die Kardiologen auch gesagt haben, nein, da ist nichts. Also da hätte ich mir dann gewünscht, dass da vielleicht er sich einfach rückversichert und nochmal einen Fachkollegen ganz unkompliziert in einem Chat involvieren kann. Und dann hätte er mich gleich nach Hause geschickt und gesagt, ne, viel Glück für die OP.
Genau, also im Idealfall, genau. Also das ist genau dort, wo wir ansetzen, um auch genau solche Gänge so gering zu halten wie möglich.
Also ich stelle mir gerade vor, in einer Zukunft, wo wir ja auch vielleicht über telemedizinische Behandlungen sprechen. Ich meine, da habt ihr ja den besten Partner, Mutter, wie auch immer jetzt mit Dr. Lipp an eurer Seite, dass es dann tatsächlich auch der Patient oder die Patientin mit einbezogen werden in diese Diskussion. Ist das auch sinnvoll und erwünscht? Weil das wäre ja dann auch so ein bisschen Richtung Smart Patient, ne?
Genau, es geht, also Stand heute natürlich entwickelt sich die jeweiligen Kommunikationskanäle erstmal einzeln. Ich glaube,
da haben die Patienten erstmal nichts zu suchen, ne?
Im ersten Schritt, die Patienten-Arzt-Kommunikation, die findet heute schon statt, ehrlicherweise. Sage ich jetzt mal, glaube ich, brauche es noch ein bisschen Zeit, bis es, sage ich jetzt mal, auch in der Breite auch von allen angenommen wird.
Ja, man hat ja schon auch das Gefühl, dass man so ein bisschen abgeschnitten wird von der Kommunikation. Also ich habe immer beim Arztwechsel auch so ein bisschen so latent das Gefühl, dass da nicht alle Informationen geflossen sind.
Das ist oftmals so, weil 80% der unerwünschten Behandlungsfolgen sind darauf zurückzuführen, dass es eben unzureichende Kommunikation oder fehlende Informationen gibt. Mhm.
Deswegen, ja, das ist ja meine Mission, ne, für euch.
Genau, definitiv. Und das wollen wir natürlich dann halt als Vision und auch perspektivisch dann so gering wie möglich halten. Aber ganz klar, mit jedem Arztwechsel gibt es natürlich ein gewisses Risiko, ganz klar.
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
Sprechen wir mal jetzt den medizinischen Direktor oder Entscheider einer größeren Einrichtung an. Der hört das jetzt und sagt, Mensch, das finde ich cool, das möchte ich gerne auch für meine Einrichtung als vielleicht sogar Corporate Software oder in unsere Toolsuite mit einbeziehen, ganz offiziell, auch vielleicht noch mit entsprechenden Schnittstellen zu anderen Programmen. Wie würde so ein Prozess ablaufen?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir Silo zwar integrieren können, meistens, weil es eben auch so ein niederschwelliges Produkt ist, meistens auch losgelöst wird, weil es natürlich viel, viel schneller und viel, viel unkomplizierter nutzbar ist.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja im Moment in heutigen Zeiten Vorteil, ne?
Genau, genau. Also bevor man dann nochmal die meisten Entscheider, finden das dann auch dahingehend schon vorteilhaft.
Naja, oder die IT dann auch sagt, nee, also hier erstmal Ticket ziehen und wir müssen hier erstmal andere Sachen machen und vielleicht kümmern wir uns mal nächstes Jahr drüber. Also Krankenhaus-IT und die, sag ich mal, die Modernität der IT-Infrastruktur ist ja manchmal auch ein bisschen schwierig, kann ich mir vorstellen.
Absolut, absolut. Und da eine neue Lösung zu integrieren, ist nicht natürlich zeitaufwendig, sondern natürlich auch ressourcenaufwendig. Und meistens, bevor wir dann den Weg gehen, wollen natürlich erst alle mal schauen, inwieweit die Lösung angenommen wird, was die jeweiligen Vorteile sind, so dass wir eigentlich innerhalb eines halben Tages loslegen könnten, was wow. jetzt den Netzwerkaufbau betrifft.
Ist das ein Software as a Service Produkt? Ja. Also bezahle ich pro, so wie bei Slack zum Beispiel, ich bezahle dann für die Software und für die Nutzer, oder?
Im Endeffekt ist das Bezahlmodell, was wir haben, ist jährlich pro Größe des Netzwerks. Also je nachdem, wie viele Personen Teil dieses Netzwerks sein sollen. Mhm. Genau.
Ich habe noch mal eine andere blöde Frage. Benutzen dann die Anwender die Silo-Anwendung über Mobiltelefone oder ist das dann browserbasiert in den Krankenhäusern zum Beispiel?
Es kann beides sein. 95% der Nutzung erfolgt mobil.
Ah ja, also das heißt, die kriegen eine Ausstattung, also Telefonsystem, was sie dann wahrscheinlich in meiner Kitteltasche oder so mit sich rumtragen. Oder sind das dann deren private Smartphones?
Sowohl als auch. Es kommt nämlich darauf an, wie die Policy der jeweiligen Einrichtung ist. Wenn es natürlich Stationshandys oder eben geschäftliche Telefone gibt, dann absolut. Wenn es gestartet wird, dass dann eben, weil natürlich die Kommunikation heute schon natürlich im privaten Umfeld über WhatsApp wahrscheinlich schon erfolgt innerhalb der Krankenhäuser, sagt man natürlich, dass man im ersten Schritt eine sichere Lösung haben möchte und dann im zweiten Schritt dann entsprechend vielleicht dann auch auf Geschäftshandys dann umsteigen möchte.
Aber am Ende des Tages könnte es dann auch so eine Lösung sein wie ein Chat-Anbieter, der dann quasi auch über ganz normal Desktop-Bedienung, also ich sage jetzt nochmal Slack, ne? Das ist ja in dem Bereich auch sehr verbreitet, kennt ja jeder, das ist ja quasi auch hier intern bei uns, bei The Medical Network, unser Messenger-Service, das könnte dann auch so aussehen.
Richtig, genau. Also jeder, der die Lösung über den Desktop nutzen möchte, kann die auch nutzen. Mhm.
Cool, ja. Also das stelle ich mir wirklich dann auch sehr direkt vor. Also mit schnellen, kurzen Entscheidungswegen und Beratungswegen. Ich habe natürlich ein bisschen gelesen über euch und habe einen interessanten Case aus der Notfallmedizin gefunden. Ich glaube, das ist schon ein bisschen älter, aber ich kann mich erinnern, dass es da auch erstens irgendwie ein tolles Feedback gab. Das war, glaube ich, auch während Corona schon. Vielleicht gibt es da auch neuere Erkenntnisse und dann vielleicht auch so in die Zukunft gedacht, wie könnte sich das Produkt auch noch weiterentwickeln?
Ja, also grundsätzlich ist ein wesentlicher Bereich, wo Silo genutzt wird, natürlich das Thema Notfallkommunikation, gerade aus den angesprochenen Feature, die wir natürlich haben. Also schnell, direkt, intuitiv. Wir sehen natürlich aber eben den Trend dahingehend, dass wir uns nicht wirklich als reiner Messenger sehen, sondern als Kollaborationslösung für medizinisches Fachpersonal. Und wie wir das Produkt perspektivisch dann auch weiterentwickeln wollen, ist, dass wir nicht nur die intersektorale Kommunikation zwischen Einzelpersonen ermöglichen wollen, sondern eben auf Organisationslevel. Und das bedeutet, man kann sich jetzt vorstellen, wie geteilte Postfächer, die natürlich eine asynchrone Kommunikation zwischen mehreren Personengruppen ermöglicht.
So ein bisschen wie die Cloud-Lösung von Microsoft, ne, dass ich dann irgendwie so Zugang zu gewissen Ordnern gewähren kann, verschiedenen Nutzern. Ist das so?
Das ist natürlich im ersten Schritt eine Ausprägung davon. Aber was ich meine, ist beispielsweise, dass es möglich ist, natürlich, ich bin jetzt in dem Fall ein Krankenwagen, habe jetzt gerade einen Patienten aufgenommen, der an der Unfallstelle, müsste natürlich erstmal erfahren, wohin ich gehen müsste. Im Endeffekt wird es dann möglich sein, dass dieser Krankenwagen direkt sozusagen in die Notfallaufnahme die jeweiligen Informationen einspielen kann, die jetzt dann nicht nur an einer Person erfolgen, sondern an eine ganze.
Kriegt er auch die Zuweisung dann zu dem entsprechenden Krankenhaus?
Richtig, richtig.
Also es ist dann nicht mehr so dieses Anrufen oder per Funk so,
genau.
Fahrt mal ins UKE, so, da haben wir noch ein Schlaganfallbett frei, so.
Genau, also im Endeffekt ist das genau die Idee, dass man eben aus diesen Kommunikationsmitteln, die natürlich unterschiedliche Wege erfolgen können, einmal über Funk, einmal Telefon, E-Mail, dass wir da das alles auf eine Plattform raufbekommen. Und das Thema dann auch wirklich in Echtzeit, gerade in solchen Fällen, wo jede Minute, jede Sekunde natürlich wichtig ist, da auch optimieren können.
Naja, man hat natürlich auch, glaube ich, dann durch KI schnelleren und vielleicht auch besseren Überblick über die notfallmedizinischen Betten in der Region, weil sonst müsste es ja ein Mensch irgendwie sichten und suchen. Also da verliert man ja wirklich immer nur Sekunden, aber am Ende dann doch vielleicht zu viel Zeit.
Genau, und das ist jetzt auch die Vision natürlich, dieses Thema asynchrone Teamkommunikation werden wir schon im nächsten halben Jahr umsetzen können.
Okay, ist notiert.
Also erste Pilotkunden werden wir schon Ende dieses Jahres dann auch vertesten können. Aber eben genau zu wissen, Patient Müller kommt mit entsprechendem Befund in die Klinik, sodass eben auch die Teams vor Ort wissen, welcher Patient kommt zu welcher Zeit, in welchem Krankheitsbild rein, was natürlich dann jedem auch die nötige Vorbereitungszeit eben auch ermöglicht.
Also das heißt, die Daten werden dann aus dem Rettungswagen schon an die Notfallaufnahme weitergeleitet. Ich kenne ja immer noch die alten, ne, Emergency Room und so diese ganzen Serien, wo der gut aussehende Notfallarzt in Orange neben den anderen Beteiligten herrennt auf dem Weg zum OP. Die Akte liegt im Bett und er referiert, was er rausgefunden hat bisher. Also das gibt's dann nicht mehr.
Über den jeweiligen gut aussehenden Herrn da in Orange, das kann ich jetzt nicht garantieren. Der darf noch mitlaufen. Das ist völlig in Ordnung. Aber was jetzt die Dokumentation betrifft, ist es genau wie auch schon angesprochen. Also im Endeffekt, alle Befunde stehen dann jeder Partei dann auch zur Verfügung, können dann auch problemlos dann auch geteilt werden. Idealerweise entsteht dann auch eine Art Patientenfall über all diese drei Profile hinweg, also einmal Krankenwagen, einmal Leitstelle und dann eben auch die jeweilige Notfallaufnahme, sodass dann auch zentral diese Information auch geteilt werden können.
Und wie spielt da dann die EPA rein? Das ist jetzt eine Techie-Frage irgendwie, aber irgendwie habe ich gedacht, eigentlich ist doch die zentrale Stelle für alle unsere Daten die EPA. Und dann würden die drei Beteiligten das erstmal untereinander weitergeben und das Krankenhaus tut es dann in die EPA, oder?
Genau, richtig. Also alle Konversationen können exportiert werden und entsprechend auch in die EPA hochgeladen werden.
Okay, ich habe mich mal schlau gemacht. Die letzte Zahl, die ich gefunden habe, ihr habt 850.000 Nutzerinnen in Deutschland oder insgesamt?
Mittlerweile sind wir bei über 1 Million in Europa.
Wahnsinn.
Etwas mehr als jeder vierte Nutzer ist in Deutschland.
Was ist denn die Total Addressable Audience? Das ist eine tolle neue Abkürzung, die habe ich gerade gelernt.
In Deutschland wären wir dabei knapp 6 Millionen
Leistungserbringer. Ja, Wahnsinn. Aber das ist ja schon, also für ein Digital Health Produkt kann man da ja wirklich nur klatschen. Also ist ja wirklich auch eine tolle Entwicklung. Hat das auch was mit Dr. Lipp zu tun oder wart ihr schon die ganze Zeit auf so einem Wachstumskurs?
Das hat natürlich auch was mit Dr. Lipp zu tun. Wir haben natürlich auch eine sehr, sehr große Reichweite im niedergelassenen Bereich und natürlich extrem wichtig für genau diese intersektorale Kommunikation.
Was sagen denn die Ärzte so über Silo? Also jetzt habt ihr ja durch Dr. Lipp auch noch sehr intensiven Kontakt, auch mit Menschen, die Ärzte und Ärztinnen besuchen und mit ihnen sprechen. Habt ihr da noch ein bisschen andere Erkenntnisse gewonnen? Und wie ist so die Akzeptanz, die Reaktion?
Also die Akzeptanz ist durchweg positiv. Definitiv, wo wir auch selbst ansetzen müssen, ist natürlich die regionale Abdeckung.
Klar. So das Henne-Ei-Prinzip. Also es muss ja beides da sein. Es ist genug Nutzer, damit es auch Spaß macht. Ne?
Ja, absolut richtig. Was wir aber vermehrt sehen, ist, dass dann Leistungserbringer selbst sich dann auch regional organisieren und selbst sozusagen ihr Überweisernetzwerk oder ihr Netzwerk selbst mit aufbauen. Wir haben dann einen relativ prominenten Fall in der Stadt Celle, wo das erfolgt ist, wo eben 200 Leistungserbringer sich in der Stadt, also inklusive Apotheken, zusammengeschlossen haben, um eben genau über das Alltägliche in der Stadt, was jetzt die Patientenversorgung betrifft, sich auch austauschen zu können.
Ja, spannend. Naja, das hört sich ja wirklich nach einer Grassroot-Bewegung an. Jetzt muss ich dir auch noch eine bisschen politische Frage stellen.
Mal gerne.
Mal sehen, was du dazu zu sagen hast. Silo, ne, als Start-up aus den Niederlanden und so weiter, ist ja jetzt von dem quasi ja recht dominanten Dr. Lib, ehemals ja Buchungsplattform für Arzttermine, jetzt ja auch Telemedizinanbieter und so weiter, entwickelt sich ja zu einer richtigen Plattform, würde ich mal sagen. Kannst du so ein bisschen was über den Integrationsprozess und so sagen? Weil ich habe das auch gerade als Unternehmerin hinter mir und ich weiß, dass ich vorher gedacht habe, easy peasy, und dann war es nämlich gar nicht so.
Jede Integration hat natürlich seine Herausforderungen, weil jedes Unternehmen auch seine eigene Kultur hat.
Kulturell, ne? Weil ich meine, Niederlande, Frankreich, versteht man sich?
Definitiv. Also im Nachgang jetzt, die Integration haben wir im Februar diesen Jahres dann auch beendet. Und was man als Resümee oder als Fazit auch ziehen kann, ist, dass ich denke, dass eine absolute Synergieeffekte eben auch freigesetzt hat, weil ich denke, das, was Silo die Jahre ausgemacht hat, als Startup agil, pragmatisch ranzugehen, die Dinge, ich sage jetzt mal, auch das Mangel an Ressourcen so gezielt wie möglich umsetzen zu können. Nicht, dass es bei Dr. Lib eben nicht der Fall ist, aber es ist natürlich jetzt auch seit knapp 10 Jahren in einer ganz anderen Phase. Dass man sich trotzdem, sage ich jetzt mal, diese...
Es ist halt auch sehr teuer, ne, gerade an die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen ranzutreten. Das wissen wir ja auch von dem Digamarkt. So wahnsinnig aufwendig ist. Insofern hört sich das jetzt erstmal auch nach Win-Win an. Und wenn ich mich recht entsinne, hat Dr. Lib sich ja auch ein Sprach-Chat-Assistentin-Software-Unternehmen dazu gekauft. Macht das auch Sinn für euch? Also ist das so ein Dreiecksding? Also entwickelt ihr darauf jetzt auch nochmal ein neues Produkt?
Du sprichst wahrscheinlich Aaron eher an.
Genau.
Genau, grundsätzlich ist es so, dass alle Produkte innerhalb der Dr. Lib Suite auch miteinander verschmelzen. Also natürlich dann auch die volle Power, alle Funktionalitäten ausschöpfen zu können, ist es natürlich dann, sage ich jetzt mal, in erster Linie muss man Dr. Lib Kunde sein, um alles nutzbar zu haben.
Mhm. Und wie ist das? Dann kauft man dann so eine Basis Produkt Dr. Lib und kriegt dann immer Vorschläge für weitere Features, oder muss man da schon gleich irgendwie so diesen großen Turnaround auch machen, wenn man jetzt so ein MVZ ist zum Beispiel?
Nein, also grundsätzlich ist die kostenlose Silo-Variante schon in jedem Dr. Lib-Paket enthalten. Das heißt, ist nichts zusätzlich. Es wird allerdings dann nochmal sozusagen ein Upgrade geben, wenn man eben das Aaron AI-Produkt nochmal haben möchte. Da ist man aber auch, glaube ich, noch relativ früh in dieser Phase, wie eben die Preisfindung sich dann gestaltet. Aber Silo beispielsweise ist da komplett kostenlos erhältlich.
Jetzt würde ich zum Abschluss gerne noch deinen Pitch hören. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt niedergelassener Besitzer eines MVZs in Hamburg. Ich habe irgendwie 3 oder 4 Filialen oder Praxen. Und du möchtest jetzt, dass ich Silo beziehungsweise Dr. Lib benutze. Und ich bin aber irgendwie froh, dass ich meinen Tag überhaupt geschafft kriege und abends tun mir die Füße weh.
Da würde ich ehrlicherweise nicht in diesen klassischen Pitch springen, sondern ehrlicherweise fragen, wie denn heute die Kommunikation, sowohl innerhalb der Organisation als auch
in Dubai. Ja, nur faxen und das Telefonieren, und ich erreiche nie jemanden.
Okay, dann würde ich dann mal als nächstes fragen, wie viel denn ungefähr schätzungsweise denn Zeit drauf geht, genau um so dieses Kommunikationsvorhaben eben so durchzuführen.
Da musste ich dann natürlich meine Assistentinnen und Praxismanagerin fragen, und die jammern auch die ganze Zeit. Nur deswegen möchte ich die eigentlich auch gerade nicht fragen, weil möchte keine, wie heißt das, schlafenden Hunde wecken.
Dann würde ich nämlich entsprechend dann auch countern und sagen, das ist im Schnitt pro Person, also nicht jetzt irgendwie Gesamtaufwand, sondern pro Person 3 bis 5 Stunden, wo man entsprechend in Telefonleitungen hängt, auf Rückmeldungen wartet und entsprechend seinen Arbeitsalltag unterbrechen muss, genau dafür. Und da setzen wir natürlich an.
Und es ist eine bekannte Technologie, ne? Das ist ja, muss man jetzt ja nicht neu lernen. Das ist ja auch ein wichtiges Argument, finde ich.
Absolut, das wäre dann das Letzte, weil im Endeffekt ist das Training, es gibt eigentlich keins, weil entsprechend auch die Lösung schon heute genutzt wird, nur eben nicht datenschutzkonform und auch nicht in der Art und Weise, dass es dann
so
eben auch...
So wie beim Apple iPhone, ne? Man macht es an und irgendwie geht's, und die Kinder können es besser als man selbst.
Genau, und dann meistens hat man das schon nach ein paar Minuten, der Gegenüber versteht das dann auch, und dann geht es eher mehr darüber, welche Funktionalitäten gibt es, wie kann ich das Thema bestmöglich auch in meinen Arbeitsalltag integrieren. Aber das ist dann immer sehr individuell.
Macht ihr auch so Fokusgruppen, wo ihr auch Ärzte und Ärztinnen oder Anwender bittet, euch wirklich auch mal Software-Feedback zu geben. Was kommt denn da so an Anmerkungen?
Wir haben natürlich eine relativ aktive Community auf Doctolib, wo eben genau auch dieses Feedback eingesammelt wird oder eben auch dediziert Umfragen fahren. Was hier relativ oft kommen ist natürlich dann eben auch die Frage, wie kann ich die Funktionalitäten innerhalb der Doctolib-Lösung effizient nutzen? Welche Verknüpfungsmöglichkeiten gibt es da?
Und die wären?
Inwieweit kann ich beispielsweise eine Patientenversorgung oder Patientendiskussion mit einer anschließenden Terminbuchung eventuell ermöglichen? Also
das macht Sinn, ne? Wenn der Überweisung, wenn der Arzt ein bisschen helfen will, dass man schnell einen Termin kriegt zum MRT oder irgendwas, kann das natürlich dann idealerweise verknüpft werden.
Genau. Oder eben entsprechend, wenn die Leistungserbringer untereinander eben beide Doctolib-Nutzer sind, wie kann ich beispielsweise für meinen Patienten eine Überweisung tätigen und direkt einen Termin buchen, wenn ich schon einen Patienten vor mir habe?
Oh, das wäre ja herrlich. Also ich erzähle da ja gerne meine Anekdote, dass ich mir letztes Jahr im April den Fuß verdreht habe und mein MRT-Termin war am 6.12.
Oh je. Ja, das wäre natürlich dann genau die Lösung. Genau solche lange Wartezeit.
Ja, bitte. Dann auch. Radiologische Allianz Hamburg, bitte mal herhören. Ich möchte gerne noch was ergänzen, Ricardo.
Gerne.
Ich glaube, wir dürfen auch den Patienten oder den Menschen nicht vergessen, weil am Ende ist ja direkte und intuitive und dokumentierte Kommunikation auch, ne, unter Fachkollegen ja auch durchaus lebensrettend, lebensverlängernd oder heilend in irgendeiner Form. Und insofern kann man, glaube ich, auch den Fachkollegen und Ärzten dieses Argument durchaus auch noch mitliefern in deinem Pitch. Das macht ihr bestimmt auch. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht in der Diskussion um Technik, ja oder nein, oder möchte ich irgendwie diesen Aufwand betreiben, es funktioniert doch irgendwie alles, sondern das richtig gute, schlagende Argument ist tatsächlich, die Patienten werden davon profitieren und dein Auftrag, Patienten gesund zu machen, wird dadurch auch leichter und zuverlässiger erfüllt. Ja,
absolut. Und das ist ja auch sowohl die Kernmission von Doctolib als auch von Sido, dass sich eben Leistungserbringer auf das fokussieren können und dafür Zeit haben, was sie für sie eigentlich Zeit auch haben wollen, nämlich sich um Patienten zu kümmern.
Und was auch deren Hauptargument ist, glaube ich. Ich finde das, ich gebe das so als Shortstarter mal rein in die Community. Ich finde, das wird viel zu selten betont, dass doch am Ende des Tages die Leistungserbringer ja ein höheres Ziel haben, ne? Also klar wollen sie auch ein effizientes und gut funktionierendes Praxismanagement und so weiter. Aber am Ende des Tages wollen sie möglichst vielen Menschen helfen. Und ich finde, das ist doch ein ganz wunderbares Schlusswort. Viel mehr müssen wir eigentlich gar nicht sagen. Technologie ist meist for good. In diesem Fall auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank, Ricardo Colon, für dieses wunderbare Interview. Und falls ihr noch mehr Produktvorschläge bei Doctolib oder Silo oder Aeon AI haben möchtet, könnt ihr mich ja gerne kontaktieren. Ich hätte da noch ein paar Ideen über das, was ich gerade schon gesagt habe. Ganz toll, sehr inspirierender Talk. Wünsche dir noch viel Erfolg. Danke, Ricardo.
Vielen, vielen Dank.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.